Zu Gast hier im Studio jetzt Sensi Simon von Sensi Simon and His Brother. Hallo Simon.
Hey, hallo liebe Hörer der Wüstenwelle.
Du hast dein neues Album mit dabei und ihr geht auf Ostertour.
Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen Tradition bei uns geworden. Wir gehen gerne zu Ostern auf Tour, weil Deutschland ja gerade im März, April so wunderschön ist, dass es keine bessere Zeit gibt, auf Tour zu gehen. Man braucht halt dicke Socken und so Friesennerze, vor allem im Norden dann.
Aber Ostern, das ist, warum, die Tradition ist wegen Wetter nur oder weil ihr Zeit habt?
Ja, wir mögen es wechselhaft einfach. Wechselhaft ist genau unser Ding.
Und dann auch immer ein neues Album mit dabei, wobei du gerade schon irgendwie off air gesagt hast, so ganz neu ist das alles gar nicht.
Ja, so also unser neuestes Album, das jetzt auch so im Internet überall runterzuladen und zu hören gibt auf Streaming-Dingern, das heißt ihre größten Erfolge Nummer 3. Und das Ganze hat den Hintergrund, dass wir quasi ein Album schon seit Jahren haben, das sich aber ständig verändert. Das heißt, wenn wir neue Mega-Hits haben, wir machen ja in der Regel nur Mega-Hits, dann fallen da immer ein paar alte, nicht ganz so Mega-Hits runter vom Album und die neuen rücken nach sozusagen. Und die allerneueste Edition der ganzen Sache ist das Album Ihre größten Erfolge Nummer 3.
Und das Album, das es wirklich nur noch digital gibt, ihr bringt gar keine richtige so Vinyl schon gar nicht und auch CD bringt er gar nicht wirklich raus.
Ja, Vinyl ist arschteuer, das ist das Problem. Also wir würden ja gern, aber Vinyl, das lohnt sich tatsächlich erst ab großen Auflagen und es verkauft sich leider nicht in großen Auflagen und das ist die Krux an der ganzen Sache mit dem Vinyl. Und die CD haben wir bei Konzerten dabei, bei Konzerten gibt es CDs, aber das sind halt bedruckte Rohlinge, die gebrannt sind. Von mir höchstpersönlich und mit Kuss versehen dann noch jede CD.
Also das ist dann die ökonomische und auch ökologische Lösung, weniger Plastik?
Ja, ich meine, noch weniger Plastik hat man, wenn man sich's runterlädt natürlich.
Das dann, ja, und da seid ihr auf allen großen Plattformen auch dabei. Ist es schwierig, da reinzukommen? Muss man da irgendwie groß was beachten?
Nee, da gibt's so, es gibt so, wie nennt man das? Irgendwas mit Ohren hinten dran. Nicht Akkreditoren, irgendwas. Irgendwas mit Ohren hinten dran auf jeden Fall und die, da kann man das hinschicken und die machen das alles für einen. Es kostet ein bisschen Geld und so und man muss die richtigen Formatvorlagen irgendwie beachten und so, aber schwupp ist man auf Spotify, also kann jeder.
Aber da ist nochmal ein Vermittler dazwischen geschaltet.
Genau, da ist noch Akkreditoren, scheiße, ich weiß es nicht mehr, so heißt das Ding, so eine Art Agentur, die das macht quasi.
Und dann, wie viel gibt es dann pro abgespielten Song bei Spotify?
Das haben wir uns ausgerechnet. Also wenn alle Fans, die wir auf Facebook haben, rund um die Uhr hören und das auf mehreren Telefonen gleichzeitig und das gilt auch nur dann, wenn sie ein Premium-Spotify-Abo haben, bekommen wir im Monat über 1,78 Euro von denen.
Da kommt ja schon was zusammen, da ist, ja, können klar. Zwei Leute locker von leben.
Ich habe mir jetzt auch ein Haus gekauft, schon auf Kredit. Aber die Bank hat es als Sicherheit sofort akzeptiert, dass wir jetzt auf Spotify sind und dann habe ich sofort Kredit bekommen, war kein Problem.
Und die Free-Accounts, von denen gibt es gar nichts, oder?
Ja, von denen gibt es weniger halt. Da gibt es nur einen Bruchteil davon, ja, ein bisschen weniger noch.
Dann braucht es halt ein bisschen länger, bis das Haus abbezahlt
ist. Ja, aber die Bank macht da mit, du.
Aber wenn du jetzt so, wenn ihr das Album auch nennt, größte Erfolge und du von Hits redest, woran erkennst du das? Das, was du geschrieben hast, gerade mal wieder der Überhit ist.
Wie schreibt man den perfekten Hit denn? Das spüre ich einfach. Das habe ich einfach im Blut. Also das wusste ich ja früher gar nicht. Ich dachte ja, also so zu so einem Hit, da gehört ja die Musik und der Text und sowas. Da muss ja alles muss stimmen und sowas. Und früher, also dass ich genialer Musiker bin, wusste ich schon immer. Also ich kann unglaublich gut Trompete spielen, aber dass ich auch noch so unglaublich gute Texte schreiben kann, das wusste ich ja gar nicht früher. Und seitdem ich das jetzt aber weiß und mir das bewusst ist, dann kommt nur noch ein Hit nach dem anderen, kommt bei mir raus, einfach. Sitz auf dem Klo, zack, Hit. Das ist irre.
Dieses Bewusstsein, das kam einfach so? Oder ja, hast du noch irgendwas dazu getan?
Es hat ein bisschen den Druck rausgenommen, dass ich irgendwann bemerkt habe, es kommt gar nicht so sehr auf die Musik an, wenn es um Erfolg geht, sondern es kommt, also jetzt zum Beispiel bei uns ist der Großteil unseres Erfolges hängt an unseren schönen Körpern tatsächlich. Und wir haben einfach, und das hatte so ein bisschen den Druck beim Hitschreiben, hat es ein bisschen rausgenommen, dass ich nicht alles über diese Musik ausdrücken muss, sondern dass mein Körper eigentlich auch vielen schon reicht auf der Bühne, weil es einfach so gut aussieht und so. Und dieses Prinzip Sex Sells, sagt man ja auch, dass es funktioniert einfach. Es ist nicht nur eine Plattitüde, Sex Sells wirklich. Du hast dich bestimmt auch gewundert, dass ich jetzt zum Interview nackt gekommen bin heute. Aber es ist, du merkst, es schafft gleich eine ganz andere Atmosphäre. Es ist ein Knistern in der Luft und so. Das schade, dass es jetzt im Radio ist und nicht im Fernsehen, aber es ist einfach so Nacktheit auch auf der Bühne da. Und das hat einfach den Druck rausgenommen vom Hits schreiben müssen. Und seitdem läuft's.
Ist das nicht aber dann ein bisschen Ablenkung von der Musik und ein bisschen die Reduktion auch auf dieses Objekthafte?
Ja, das ist schon richtig, aber das ist gerade im Zuge dieser MeToo-Kampagne ist es das, was wir dagegen halten wollen, quasi. Also nicht gegen die Kampagne halten wollen, sondern das, was wir den Frauen zurückgeben wollen, dass die Frauen auch Objekte haben, also dass die Männer auch mal zu Objekten herabgestuft werden. Und um so ein bisschen Ausgleich zu schaffen, finden wir es auch okay, wenn wir zum Beispiel nach dem Konzert sexuell belästigt werden. Einfach damit es sich wieder ausgleicht und man wieder unverkrampft miteinander umgehen kann.
Also wirklich anfassen und ein bisschen
Ja, also Körperöffnungen sind tabu, muss ich sagen. Körperöffnungen sind tabu, ansonsten ist alles okay, was Spaß macht.
Touchen,
ja.
Auch
ja,
das Trash-Talk.
Klar, alles dabei.
Voll dabei. Und das lenkt nicht ab von der Musik?
Vielleicht ein bisschen und so, aber es muss einfach so ein stimmiges Gesamtbild geben. Also die Musik muss dazu passen, zu der Performance, und die Performance muss zur Musik passen. Und so ist es einfach bei uns genial.
Also das ist wirklich ganz nah am Mainstream eigentlich dann auch, wenn man so will. Diese Konzepte funktionieren ja auf der ganz großen Bühne. Ja, genau nach dem Motto, wie ihr das macht, oder?
Das ist wahr, aber bei den ganz großen Künstlern hat man immer noch so ein bisschen das Gefühl, die meinen das ernst. Und das ist bei uns nicht immer so. Und deswegen schaffen wir es vielleicht einfach nicht auf die ganz großen Bühnen, sondern nur so vielleicht die Mittel bis weniger großen Bühnen oder auch die kleinen. Aber wir fühlen uns auch auf kleinen Bühnen wohl.
Also dieses ironische Zwinkern ist natürlich ganz wichtig und ist Inszenierung hilft dabei auch zu lachen.
Ja, du, es ist für das Publikum ist es immer toll, wenn da jemand ist, der sich zum Affen macht, weil dann hat man so einen Freifahrschein als Publikum jetzt, dass man sich auch selber zum Affen machen kann und keinem fällt es mehr so richtig auf, weil da standen ja gerade zwei auf der Bühne, die haben sich so mega zum Affen gemacht. Da traut man sich dann auch selber mehr.
Aber manchmal weiß man dann auch wieder nicht mehr, ob es jetzt echt ist oder nicht, weil ihr seid ja wirklich Brüder.
Ja.
Sensi Simon and his brother.
Wir sind tatsächlich blutsverwandt, ja. Das war.
Und das so als Familienmodell ist tragfähig?
Ja, ich finde es sehr tragfähig und vor allem diese Bruderkonstellation, die bewahrt uns auch ein bisschen davor, also wir haben sehr viele Fans aus der homosexuellen Szene, so Darkroom-Szene und so, aber diese Brüderkonstellation bewahrt uns ein bisschen vor dem, gut, kann man das Verdacht sagen? Nee, ist ja kein Verdacht, das ist kein
Makel. Also,
kein Makel, aber es bewahrt uns davor, als reine homosexuelle Band angesehen zu werden, sodass die Frauen auch noch auf unsere Konzerte kommen können.
Und der Verdacht des Inzests, so weit geht es dann auch wieder nicht.
Er hat uns noch keiner angetragen, diesen Verdacht. Und den möchte ich auch von uns weisen. Okay. Aber wir mögen uns sehr, aber mehr so brüderlich eben.
Ja, wie läuft eure Zusammenarbeit? Wie ist die Rollenverteilung in der Band?
Ja, ich mache die Hits am laufenden Band. Die kommen ja, wie gesagt, einfach so aus mir raus. Mein Bruder, his brother heißt er, der ist für die Produktionsabläufe, kann man sagen, zuständig so ein bisschen. Das heißt, der hat Medien gelernt und so Tontechniker gelernt und so. Und der mischt immer die Sachen, die ich dann eingespielt habe, und danach klingen die viel besser als davor. Und in letzter Zeit hat er auch immer mal wieder das erste Lied, das wir jetzt gehört haben, hatte er den Liedgesang, also Lied mit EA. Und das kommt auch in Zukunft, wird das häufiger vorkommen, glaube ich, dass er auch ein bisschen mehr zu singen hat auf der Bühne, anstatt dass er nur Schlagzeug spielt und eine unglaubliche Show macht.
Also da ist auch Entwicklungspotenzial da, dass man neue Talente entdeckt in der Familie.
Ja, ja, du, der kann toll singen. Der kann toll singen. Er hat ein bisschen stärkeren schwäbischen Akzent als ich. Aber das fällt kaum auf. Nur in Norddeutschland fällt das auf.
Und ansonsten, der erste Song hieß Lokomotive. Was sind die Themen für eure Songs auch?
Die großen Themen.
Die Lokomotive?
Ja, Lokomotive ist ein sehr großes Thema, sehr großes Gerät auch, eine Lokomotive. Also sie ist wirklich zum Teil über 12 Meter sind die lang.
Da wird man neidisch.
Ja, da kann man schon von großen Themen reden.
Groß und schwer, tonnenschwer, eher dann mit Dampf oder elektrisch?
Das kann der Hörer da frei rein interpretieren. Das ist ja so toll, so Riesenhits. Da kann ja jeder den Text füllen mit eigenen Ideen. Das ist ja.
Das zieht auf jeden Fall und geht nach vorn.
Ja, geht nach vorn.
Ja, die Lokomotive. Aber du hast nochmal gesagt, du schraubst die Sachen zusammen und gibst dann an ihn und er tut sie technisch verfeinern.
Ja, wir sitzen da schon zusammen im Studio. Und ich bin aber meistens der die Idee hat sozusagen und die Ausführung, da bin ich auf meinen Bruder angewiesen sozusagen, weil der einfach das technische Know-how hat und die Tontechniker-Kniffe kennt. Und jetzt gerade zur Zeit ist auch noch eine Schwere der Zusammenarbeit, eine Erschwernis der Zusammenarbeit. Mein Bruder wohnt gerade in Detroit, Michigan.
Oh.
Da kommt es extra zur Tour her, aber das ist da die räumliche Entfernung. Heute ist es nicht mehr so schlimm, da kann man alles irgendwie schicken mit Datentransferdiensten und sowas. Und das lief dann trotzdem jetzt. Er kommt jetzt bald wieder zurück. Er war jetzt 2 Jahre dort, im September ist er wieder hier. Und das hat es ein bisschen erschwert in letzter Zeit.
Das ist die Studiozeit begrenzt.
Genau, immer wenn er hier war, haben wir dann was gemacht. Aber meistens haben wir dann auch Konzerte gehabt, wenn er hier war. Und es ist so, dass wir gar nicht ins Studio konnten und so. Es ist. Ja, war schwer zu planen die letzten 2 Jahre auf jeden Fall.
Und wie gehst du mit der ersten Idee um? Kommt die auf der Trompete oder welche anderen Varianten gibt es da noch?
Ich setze mich ans Klavier tatsächlich und mache das auf dem Klavier erstmal klar, den Song. Und oft fängt es auch mit dem Text an und ich brauche Musik für den Text. Und dann ergibt sich meistens aus dem Text dann die Richtung der Musik, so.
Und die Bandbreite ist ja relativ hoch auch, Tempi und so, sehr variabel.
Ja, aber der rote Faden ist es, dass alles Blasmusik ist. Also ist alles, es kommt ganz selten mal ein Keyboard vor. Es ist vorhin bei Lokomotive, hat man gehört, da war so ein Synthi noch dazu und so. Aber das allermeiste, was man da hört, sind tatsächlich Blas- und Schlaginstrumente. Also ich hocke mich da tatsächlich hin, spiele Tuba und spiele dann Tenorhörner drauf und spiele dann Trompeten drauf und so und schichte das dann so. Das kann man heute machen, so Mehrspuraufnahmen, Zauberwort Mehrspuraufnahmen. Und so schichte ich das dann übereinander und zack ist er fertig, der Hit.
Und dann klingt es auch richtig voll. Wie funktioniert das live dann?
Live kommt da viel natürlich aus dem Sampler und sowas. Das heißt, ich habe da ein Mischpult, Mehrspur-Abspielgerät sozusagen, kann die einzelnen Spuren dazu mischen und abmischen. Also die Spuren, die ich einst im Studio spielte, habe ich sozusagen elektronisch vorbereitet auf der Bühne und kann die dann zueinander mischen und so.
Zeit für ein weiteres Hörbeispiel von Sensi Simon and His Brother. Ihre größten Erfolge 3 sind jetzt 2018 erschienen. Am Montag ist Konzert in der Hausbar der Münze 13. 22 Uhr geht's los. Und hier zur Einstimmung, was empfiehlst du? Und was kannst du uns vielleicht auch
erzählen? Zum gemütlich Aufwachen vielleicht. Eine Reggae-Nummer, so gut wie ich dich finde.
Das ist die Nummer 2.
Zwei schon, okay.
So gut wie ich dich finde, da geht es um
Sympathie. Es geht um Disco-Erlebnisse, Gewissenskonflikte und das weibliche Geschlecht.
Zeit, dass ich verschwinde und zwar allein, denn so gut wie ich dich finde, Baby, kannst du gar nicht.
Sensi Simon and His Brother, so gut wie ich dich finde, ein Song vom neuen Album. Ihre größten Erfolge, 3 Sensi Simon hier bei uns im Studio. Fun Balkan im Elektro-Style als Selbstbeschreibung. Wie seid ihr auf diese Begrifflichkeiten gekommen?
Ja, also Style ist Englisch, das heißt Stil. Elektro, das ist, weil ja tatsächlich, wenn wir zu zweit spielen, da ist natürlich einige Elektronik schon mit dabei, deswegen dieses Elektro. Am Balkan ist so eine Gegend quasi in Südosteuropa, die berühmt ist auch für ihre Musik, und das wird auch als Synonym für diese, ich sage jetzt mal, musiktheoretisch, Achtung Musiker, aufgepasst, Blasmusik, deren Tonika eine harmonisch Moll-5-Tonleiter ist. Also keine Dur-Tonleiter, sondern eine harmonisch Moll, also die fünfte Stufe von harmonisch Moll ist die Tonika in der Balkanmusik. Ja, das nur für die Musiker. Und Fun. Fun wird bei uns ganz, ganz groß geschrieben. Fun, 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 sagen wir uns immer wieder vor den Konzerten. Und das Publikum reagiert darauf, wie wir es wollen, nämlich mit Fun, Fun und nochmals Fun.
Also alle Begriffe haben ihre Daseinsberechtigung.
Klar, hat alles seinen Sinn. Wir machen noch nichts hier Sinnloses. Ist ja klar.
Ja, aber dieses, ich muss da jetzt schon auch, glaube ich, nochmal ein bisschen in die Musikerecke nachfühlen. Der Balkan hat sie angetan, oder das sind dann wirklich diese auch Tonarten, die du pflegst oder die den Balkan eben von Blasmusik aus anderen Ländern unterscheidet.
Ja, also es ist nicht auf den Balkan beschränkt mit dieser harmonischen Moll-5-Tonleiter als Tonika, sondern es ist auch ganz häufig in arabischer Musik und in israelischer Musik. Das dürfen die Araber und die Israelis aber nicht wissen, dass sie dieselbe Musik machen. Das birgt Konfliktpotenzial. Aber es liegt natürlich auch mit daran, dass ich bin ja sozusagen Trompeter von Beruf, grundlegend erstmal. Und wenn man sich mal so umhört in der Musik, die gut ist, wo viel Trompete vorkommt, da landet man ganz schnell bei diesen Balkan-Brass-Sachen. Und vor allem ist es da dann auch so, dass die Trompete sich beim Spielen nicht langweilt, weil da hat man wirklich was zu tun. Das ist schnell, das ist technisch nicht so ohne. Und so bin ich da schnell gelandet eben.
Und das war im Posaunenchor hier nicht so?
Nee, der Posaunenchor, da alles ionische Durtonleitern.
Da hast du dich gelangweilt dann, oder gibt es da auch Sachen, die interessant sind? Oder?
Ich war tatsächlich nie im Posaunenchor, muss ich sagen. Ich war im Musikverein, habe ich eine Zeit lang gespielt, okay. Im Blasorchester. Aber
für mich das Gleiche.
Ja, du, das ist ein Riesenunterschied. Posaunenchor, da gibt es kein Schlagzeug und sowas, und die spielen nur so auf Beerdigungen und Ständchen, okay. für den 90-jährigen Jubilar und so auf dem Dorf.
Und der Musikverein, der lässt wummern.
Ja, klar, der spielt Schlagzeug mit und alles Mögliche und so. Das
größere Palette. Aber das ist schon so deine Sozialisierung auch? Oder da hast du deine ersten Gehversuche gemacht?
Ja, ich komme hier vom Dorf. Und der Musikverein Entringen, da hatte ich meinen ersten Trompetenunterricht, klar.
Und dann hat es ja so viel Spaß gemacht, dass du das intensiviert hast? Oder wie ist dann die Karriere weiter verlaufen?
Ach, das war damals während Schulzeiten habe ich eine Ska- und Reggae-Band mit meinen Brüdern damals schon, also His Brother war da schon dabei, habe ich sozusagen mitgegründet, da war ich 14 oder 15 oder so, und das war aber relativ schnell erst hier regional und dann auch überregional erfolgreich, sodass ich dann irgendwie mit 16 war ich auf der ersten Deutschland-Tour, glaube ich, so. Also durfte eigentlich noch gar nicht auf der Bühne stehen in den Läden, wo man erst ab 18 reinkommt, aber irgendwie hat mir das halt gut gefallen und...
Corchester's Crew war
genau, das, ja. Das war Corchester's Crew damals. Du kennst dich aus. So.
Ja,
hast du das alles schon erlebt?
Das miterlebt, ja. Ja,
ja, das war eine relativ große Nummer jetzt. In Tübingen war da irgendwie, gerade so in Schüler- und Jungstudentenkreisen, war das so eine berühmte und berüchtigte Band.
Ja, aber eben auch bundesweit, eben nicht nur regional, klar. Sondern... Ja. Und da habt ihr große Clubs bespielt, ja. Und auch... Dann Kooperationen haben sich daraus ergeben, oder?
Ja, wir waren eine Zeit lang dann Backingband. Vor allem war das mit der Backingband, wir waren lange Zeit da die Backingband von dem Godfather of Ska, Laurel Aitken. Das war damals noch als Corchester's Crew tatsächlich. Da haben wir dann selber Vorprogramm gemacht und dann mit ihm das Hauptprogramm bestritten. Und dann irgendwann sind unsere Sänger abgehauen. Der eine nach Hamburg, der andere nach Berlin. Und wir standen ohne Sänger da, und dann haben wir nur noch so Backing-Bands-Jobs gemacht. Also waren mit ganz vielen Jamaikanern unterwegs, auch europaweit und so. Und das fand ich so gut, dass ich gedacht habe, Mensch, Musik, das ist mein Ding. Nebenher habe ich noch Architektur studiert damals. Da habe ich gemerkt, Architektur, gar nicht mein Ding. Und dann habe ich Architektur gesteckt und Musikhochschule, Aufnahmeprüfung gespielt. Und dann habe ich Musik studiert und so ist gekommen.
Und was ist jetzt hier der Brot... Brotjob bei dir?
Der Brotjob ist tatsächlich, mich mit meinem Bruder und unseren schönen Körpern auf der Bühne zu zeigen. Und ich gebe auch Unterricht, Trompetenunterricht. Nehmen wir ja noch unter der Woche.
Hier in der Musikschule oder?
Ja, Musikschule Rottenburg und Musikverein, da gehen wir wieder zurück zum Musikverein, Musikverein Derendingen und an der Waldorfschule hier oben.
Und das ist, da hast du das Gefühl, du bist angekommen, du machst da genau das, was dir auch Spaß macht.
Jo, das ist gut. Das ist vor allem als Trompeter ist es ja, wenn man jetzt nur Wochenends spielen würde, also nur Konzerte spielen würde und unter der Woche irgendeinen anderen Job hätte, dann könnte man am Wochenende nicht so gut spielen, weil bei Trompete muss man ständig dabei sein. Ist ein undankbares Instrument. Man muss ständig üben, ständig spielen, damit der, man redet da vom Ansatz, das ist so, was man mit den Lippen macht und so. Das geht ganz schnell kaputt, wenn ich mal im Urlaub bin. Oh je, ein Trauerspiel, wenn ich wieder zurückkomme, wenn ich da meine Trompete nicht dabei hatte. Also meistens nehme ich sie auch mit. Aber wenn das mal durch Zufall nicht geklappt hat mit Üben, 2 Wochen ohne Üben, heißt mindestens wieder 5 Tage richtig viel üben, bevor man das nächste Konzert spielt.
Echt, so hart ist das, ja.
Jo, das ist schon.
Selbst wenn man langjähriger Profi ist, weil Gitarristen haben es ja leicht,
ja,
oder?
Ja, 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 du. Es ist eine Gemeinheit.
Was geht da verloren? Was ist, kannst du den Ansatz da nochmal?
Ich weiß nicht, also ich glaube, Muskeln werden, glaube ich, nicht so schnell abgebaut. Also man müsste mal mit dem Sportmediziner reden, aber ich glaube so, dass eine Woche ist doch den Muskeln wurscht, oder?
Eigentlich schon, ja.
Du bist Sportmediziner?
Nee.
Ja, du scheinst dich voll auszukennen.
Ich bestätige dich in meiner Laienmeinung.
Ja, oder? Das ist also, ich weiß es nicht genau. Irgendwie vergessen die Lippen, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht genau.
Tut es dann mehr weh auch? Oder es klingt einfach, du triffst die Töne nicht
mehr? Man trifft die Töne nicht mehr, es klingt nicht mehr so gut. Die Höhe verliert man ganz schnell.
Also die hohen Töne?
Die hohen Töne sind anstrengend auf der Trompete. Das heißt anstrengend, man braucht eine gute Technik für die hohe Trompete. Und genau diese Technik geht irgendwie anscheinend verloren, wenn man es nicht macht.
Aber es ist nicht alles Lippe beim Trompetenspielen.
Luft und Lippe.
Luft und Lippe.
Und Zunge und so.
Zunge auch.
Ja, kann man lange üben alles.
In welcher Konstellation? Was ist wann am meisten gebraucht? Die Lippe, du brauchst ja immer.
Ja, Lippe braucht man
immer. Atmen musst du auch immer, ne? Aber
jo, und dann es ist kompliziert. Ich kann jetzt hier einen Vortrag über Trompetenspielen halten. Es geht viel um Luftgeschwindigkeit und Lippenöffnung und sowas, wie sich das gegenseitig bedingt. Gleiche Menge der Luft durch eine kleinere Öffnung in derselben Zeit bedeutet schnellere Luft, bedeutet höherer Ton, aber wenn man die Öffnung größer macht, braucht man mehr Luft, um dieselbe Luftgeschwindigkeit zu erzeugen. Es hängt alles zusammen, es ist ein Riesenschlamassel, vor allem wenn man nicht übt. Man muss ständig üben, es ist ein Trauerspiel.
Und wenn du dann Lehrer bist und dann kommen die Leute und du hörst genau, sie haben nur das halbe Pensum abgespult.
Ja, das gibt's so ein paar Schüler. Aber das Gute ist, beim Unterrichten komme ich ja wenigstens selber die ganze Zeit zum Spielen.
Du spielst so dann auch vor, ja? Oder
ja, klar.
Zeigst
und
dann,
so spiele ich mehrere Stunden jeden Tag und dann bin ich am Wochenende auch fit, wenn es auf Konzert geht.
Also das liefert dein Training ist dann bezahltes Training sozusagen. Ja?
Wenn man so will, aber ich muss noch nebenher üben. Also nur durch Unterrichten reicht es nicht.
Und auch jeden Tag?
Ja, klar.
Und was sagen die Nachbarn?
Bisher sind die ganz friedlich und so. Also, aber ich habe auch da so einen Raum, da hören die Nachbarn quasi nichts davon.
Schallisoliert.
Ja.
Und du hast aber gesagt, du spielst ja nicht nur die Trompete, du hast ja die ganzen anderen Blasinstrumente auch noch drauf.
Ja, aber das funktioniert ähnlich. Also wenn man das Prinzip mal durchschaut hat, wie es funktioniert mit der Luftgeschwindigkeit und den Ansatzöffnungen und der, naja, wenn man das mal durchschaut hat, dann kann man, wenn man Trompete spielen kann, auch einigermaßen Tenorhorn spielen. Mit der Tuba ist immer ein bisschen schwierig, da muss ich immer erst eine Weile spielen, bis das wieder funktioniert und so. Aber es ist vom Prinzip her.
Weil die schwerer ist oder weil die.
Weil das Mundstück viel größer ist. Das Mundstück von der Tuba ist 5-mal so groß wie die Trompete. Und Tenorhorn hat so ein mittelgroßes Mundstück, ist auch doppelt so groß oder so wie Trompetenmundstück. Ja, da muss man sich dann immer erst mal kurz umgewöhnen, aber dann läuft's auch.
Aber die Trompete ist dein Favorit.
Na klar, ja klar. Trompete habe ich auch studiert und sowas. Da bin ich gut drin.
Wie lange geht so ein Studium und wie tief geht man da rein in die Materie, wo du uns jetzt ein bisschen anteilig an deinem Wissen teilhaben lässt?
Also Regelstudienzeit, und so habe ich es auch tatsächlich durchgezogen, das Studium waren damals 10 Semester, also 5 Jahre.
Und das macht man wo?
In Stuttgart war das, Musikhochschule Stuttgart oder Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Stuttgart heißt das Ding.
5 Jahre jeden Tag nur Trompete.
Ja, ja, so kann man sich das vorstellen. Zu Hause üben, oder da gab es dann so am Projektbands die ganze Zeit, Semesterbands und Big Bands und Small Bands und Arranging-Kombos, für die man dann, weißt du, muss dann auch schreiben und sowas. Ist auch viel mit Noten schreiben und arrangieren und komponieren. Gehörbildungstraining und daneben noch den Einzelunterricht. Der lustigerweise an der Musikhochschule Stuttgart damals, also ist heute anders, aber damals war der Dozent für Trompete, für Jazz-Trompete, was ich studiert habe, war ein Tübinger. Klaus Stötter heißt er. Der ist heute, wohnt in Hamburg, Solist bei der NDR Big Band, großartiger Trompeter. Und der war damals mein Dozent in Stuttgart, sozusagen, bei dem ich Privatunterricht
hatte. Heimspiel.
Ja, also ich war dann auch immer wieder bei dem in Tübingen dann zu Unterricht. Aber
hast du ja auch da gelernt, wie du selber unterrichten kannst, oder ist das dann im Prinzip dein eigenes?
Das gibt es tatsächlich dann noch da gibt es noch Musikpädagogik als Fach, das ich auch belegt habe und sowas. Da kriegt man dann auf sein Diplom, kriegt man dann noch so einen Zusatz drauf mit pädagogischem Zusatzabschluss.
Und Musiktheorie ja sicher auch, oder?
Ja.
Ganz viel.
Ja, ja.
Wo du dann.
Ja, deswegen kenne ich mich auch so gut mit harmonisch Moll und fünfter Stufe aus und so.
Ich würde sagen, es ist wieder Zeit für ein Stück vom neuen Album, Sensi Simon and His Brother, ihre größten Erfolge 3, die aktuelle Variante.
Ja, hau rein. Wie wär's mit ganz neuer Song, haben wir noch gar nicht live gespielt, spielen wir jetzt auf der Tour zum ersten Mal live, Genug geredet, Action.
Geredet, Action, die Nummer 4 auf der CD. Here we go, Sensi Simon and His Brother, am Montag in der Hausbar der Münzgasse 13 in Tübingen, 22 Uhr, Konzertbeginn. Wüstewelle 96.6, ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Zu Gast Sensi Simon von Sensi Simon and His Brother. Ihre größten Erfolge 3 ist gerade erschienen. Sie sind Musiker, Studierte und sie sind auf Tour. Und ihr seid aber auch Stars, Protagonisten in einem Roman.
Ja, das war. Wir sind tatsächlich die erste Band mit einem Band-Erotik-Roman, kann man sagen. Also es ist unser Merchandise, unser zweitneuester, nach der CD, die ist ja noch neuer, unser zweitneuester Merchandise-Artikel. Das heißt, wir verkaufen nicht nur auf unseren Konzerten unsere tolle CD, ihre größten Erfolge 3, und nicht nur Erotik-Feuerzeuge mit den wunderschönen Körpern von meinem Bruder und mir drauf, sondern wir verkaufen auch jetzt ganz neu einen Erotik-Roman. Und der trägt den Titel Sehnsucht der Leidenschaft. Und es ist so im Stil eines Groschenromans geschrieben, aber ich finde im Stil eines hochwertigen Groschenromans geschrieben, muss man vielleicht dazu sagen. Und es geht darin um eine junge Immobilienmaklerin, Lena heißt sie, die enttäuscht von ihrer Beziehung ist und aus ihrem geregelten Leben ausbrechen will. Und da kommt ihr ein Konzert von Sensi Simon and His Brother, gerade recht als Anlass. Das heißt, mein Bruder und ich, sagt man, spielen in diesem wunderschönen Buch sehr wichtige Nebenrollen. Und Lena ist auch irgendwie scharf auf uns.
Sie ändert dann ihr Leben, sie bricht wirklich aus, ja?
Sie bricht tatsächlich, sie bricht aus. Weil ihr Mann sie auch übel versetzt, muss man dazu sagen. Also ich möchte nicht alles verraten, ich will ja nicht so Spoiler und so weiter. Es ist, ihr Mann Ingo ist einfach nicht gut zu ihr, behandelt sie schlecht. Und er hat es nicht anders verdient, als dass sie nach dem Konzert mit in unser wunderschönes Wohnmobil kommt.
Und ihr habt es aber nicht selber geschrieben, sondern ihr seid nur quasi Akteure im Roman, Figuren.
Ja, wir sind nur handelnde Figuren, ja. Geschrieben ist von Chantal de la Fleur, eine namhafte Erotikroman-Autorin. Konferenz im Hinterzimmer, kennst du vielleicht von ihr?
Ein?
Weiß nicht, okay. Konfessionen in Leder ist auch noch so ein berühmtes Buch von ihr. Und die haben wir tatsächlich gewonnen für unser Vorhaben des Band-Erotikromans. Und dann, kurze Zeit, nachdem wir sie angefragt hatte, kam schon das Manuskript von Sehnsucht der Leidenschaft bei uns in den Briefkasten.
Und seid ihr zufrieden mit eurer Performance da drin? Habt ihr da auch ein bisschen Einfluss drauf nehmen können?
Ja, doch. Also ich finde, sie macht das sehr gut und auch realistisch. Es ist ja auch wichtig, dass wenn man jetzt gerade als Frau bei uns auf dem Konzert von unserem Roadie, der immer dabei ist, wir sind ja immer zu dritt auf Tour, Roadie immer dabei, wenn man diesen Roman dann ersteht, dann soll man ja auch von der Realität, die dann später kommt, nicht enttäuscht sein. Das heißt, man muss ja vorbereitet sein auf das, was passieren könnte, wenn man sich mit uns einlässt. Und ich finde, da trifft der Roman den Nagel auf den Punkt. Kopf. Kopf. Punkt.
Da werden nicht irgendwelche Heldenmythen verbreitet, die dann in der Realität gar nicht...
Nein. So. Nein. Also es werden Heldenmythen verbreitet, aber die Realität kann die noch übertreffen.
Also, Sehnsucht der Leidenschaft, Merchandising-Roman mit Sensi, Simon and his brother auf großer Fahrt, nee, auf großer Tour. Und du hast hier auch aufgeschlagen.
Ja, soll ich ein bisschen was zu geben?
Oh ja, ich möchte mal hören, wie also, Chantal de la Fleur.
Wir sind jetzt schon, also die Sache mit ihrem Mann Ingo und sowas, der Streit ist schon vergangen. Das Konzert ist schon vorbei und ich steige jetzt in der Stelle ein, wo Lena mit einem klopfenden Herzen sich aufmacht in den Backstage-Bereich des Festivals, wo unser Wohnmobil steht. Also, ich lese vor. Achtung. Lena, schon immer ein Geruchsmensch, bemerkte außerdem sofort, dass überhaupt kein Muff in der Luft lag, wie sie es eigentlich von einem so antiquierten Wohnmobil erwartet hätte. Es roch angenehm frisch mit einem zarten Hauch exotischer Note. Rose oder... Datteln, sagte Simon, der sich am Kühlschrank zu schaffen machte. Er zog ein kleines Blech heraus, gefüllt mit Ziegenfrischkäse und gehackten Walnüssen. Ich tue sie in den Ofen, dann können wir sie später essen. Er drehte sich um und schaute zu Lena, die ihm in die Küche gefolgt war. Wir kochen gerne, setzte er mit einem etwas verlegenen Lächeln hinzu. Lässig an den Herd gelehnt, warf er sich ein Küchentuch über die Schulter. Lena lachte und kam zu ihm herüber. Ihre Gesichter waren sich ganz nahe. Und sie schauten sich tief in die Augen. »Ich will dich«, flüsterte sie ganz leise und presste sich an ihn. Er streichelte ihren jeansbedeckten Po. Wollust durchzuckte Lenas Unterkörper bis hinunter in die Beine und sie spürte auch Simons Erregung. »Aber langsam«, sagte sie sich, »sie hatten noch jede Menge Zeit.« Ja, so geht's da zur Sache hier im Roman.
Und wie ist es, dich selber so zu lesen?
Ja, ich denke immer, tatsächlich, woher wusste die das, wie ich bin? Wie kann die mir so in die Seele schauen, Chantal de la Fleur, die da den Roman geschrieben hat, sie hat es genau getroffen einfach.
Und das habt ihr auch am Montag dabei, die Leute können es
na klar
im Merchandising, zusammen mit der neuen CD von Sensi Simon and his brother, ihre größten Erfolge Nummer 3, erwerben. Welches Stück empfiehlst du noch?
Unser größter Hit bisher, also unser erfolgreichster Hit, tatsächlich vor allem in Japan, Tschüss, Fuck You, Altes Leben heißt ja.
Tschüss, Fuck You, Altes Leben, vielleicht nicht besser, aber auf jeden Fall anders.
Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag zu Gast Sensi Simon, ohne his brother, aber musikalisch ist der Brother zu hören, auch auf ihre größten Erfolge. Fuck you, altes Leben. Warum?
Warum? Du, das Gefühl kennt doch jeder, oder? Fuck you, altes Leben. Das ist so wenn man jetzt so im Last Resort in Tübingen Bier trinken geht und dann denkt man, hey, die Barkeeper, die sind so krass tätowiert und haben so Tunnels im Ohr, die müssen ja so, müssen die ein krass gefährliches Leben haben und dann guckt man sich selber an und denkt, Mensch, ich habe es noch nicht mal zu einer richtigen Opiatsucht gebracht und da kommen einem einfach so Gedanken, dass man so einfach mal Schluss mit dem Gekuschel hier. Einfach mal ein bisschen gefährlich werden.
Das wäre ein Traum?
Ja, nee, ich hab das dann gemacht gleich. Ich habe das Lied geschrieben und danach direkt gefährlich geworden.
Hattest du nie auch das Bedürfnis, Tübingen mal länger zu verlassen in die große weite Welt, wenn die Bandkollegen damals nach Berlin und Hamburg sind?
Ja, nee. Nee, irgendwie nicht. Also ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Wollte nie so weg. Irgendwie, erschließt sich mir auch gar nicht so recht. Hier hat man es doch schon ganz gut. Gut, man kann jetzt irgendwie böse Zungen sagen, ja, es geht halt irgendwie nichts, es dreht sich alles irgendwie so im Kreis. Ich habe sogar schon mal die lustige Aussage gehört, Tübingen wäre wie so eine Schneekugel, was? Wie man so schüttelt. Aber schon lange nicht mehr geschüttelt worden, dieses Tübingen. Und das finde ich aber, ehrlich gesagt, finde ich irgendwie angenehm. Und ich bin ja auch viel, jetzt gerade mit meinem Bruder sind wir auch viel unterwegs und sehen viele Städte, die man zwar dann meistens nur für einen Tag sieht, aber man kommt so ein bisschen rum und ich habe nicht das Gefühl, ich verpasse jetzt irgendwas, weil ich hier bin.
Und welche Qualitäten siehst du hier vor Ort? Was gefällt dir hier noch alles?
Es ist eine junge Stadt auf jeden Fall und die wird auch immer jung bleiben durch die Studenten. Das ist jetzt, ich mit fast Mitte 30, klar gehe ich jetzt nicht mehr so auf die Studentenpartys und sowas, weil ich da fühle ich mich jetzt schon so ein bisschen alt, weil die sind da halt, Studenten sind heute 19 oder zum Teil 17. Also. Aber trotzdem tut es der Stadt insgesamt gut. Natürlich, dass sowas da ist, dass ständig frisches Blut in die Stadt kommt sozusagen. Ständig neue Leute mit neuen Ideen in die Stadt kommen und die machen dann auch irgendwas. Auch wenn man da jetzt selber gar nicht so viel davon hat, macht es der Stimmung der Stadt, tut es was Gutes.
Inwiefern pflegt ihr auch einen Austausch mit der Musikszene, mit anderen Musikern hier?
Ich habe so viel zu tun, dass ich jetzt nicht auf der Suche bin nach neuen Projekten.
Auch kein Meinungsaustausch, da gibt es kein Forum oder so,
Es gibt immer mal wieder so Jam-Sessions und sowas, da gehe ich immer mal wieder hin und so. Und es macht Spaß, einfach so ungeplant mit Leuten Musik zu machen. Das finde ich inspirierend, das macht Spaß. Aber dass tatsächlich neue Projekte entstehen, so ein neues Projekt kostet halt einfach viel Arbeit und Zeit. Und
welche anderen Musiker oder Bands oder Projekte schätzt du, die es schon gibt in Tübingen?
Ich finde die Sevens finde ich super. Super Punkband. Kann man nicht sagen, bleibt kein Wunsch offen. Buschläufer, schon mal von denen gehört in letzter Zeit.
Waren auch hier, ja, mit dem neuen Album. Ja.
Fand ich eine gute Sache, die CD, die ich gehört habe von denen.
Passiert schon auch musikalisch was.
Ich finde, es passiert viel. Klar, für so eine kleine Stadt passiert unglaublich viel, klar.
Auch mit Auftrittsmöglichkeiten, das ist ja auch immer dann so eine Sache, wo viele Bands sich beklagen, es gibt nicht genug.
Ja, das kann ich wiederum nachvollziehen. Es gibt keinen mittelgroßen Laden in Tübingen. Das ist so, oder keinen mittelgroßen Live-Laden. Es gibt die ziemlich kleinen Sachen, wie jetzt Blauer Salon am Montag, ist auch eine kleine Location oder Club Voltaire oder sowas. Oder Café Haag vielleicht noch, was ja von der Größe her auch so vergleichbar ist. Und dann gibt es als nächstgrößeres Schlachthaus und Sudhaus. Und Schlachthaus und Sudhaus braucht man mit unter 200 Gästen, braucht man da nicht irgendwie was veranstalten. Und das heißt, es fehlt so was dazwischen. Aber was ich zum Beispiel finde, was überhaupt nicht fehlt in Tübingen, ganz ehrlich, ein Konzertsaal. Was, so ein Hirnfurz, oder? Also, naja. Meine Meinung, schön, dass ich die jetzt auch mal öffentlich gesagt habe.
Wobei du da theoretisch ja schon Chancen hättest, auch mit als Konzerttrompeter im Konzertsaal mal aufzutreten.
Ja, aber es ist... Es wird da nur so Sachen, es ist ja so ein bisschen das Argument ist, da müssen so Sachen rein dann in, also so Sachen spielen im Konzertsaal, für die das Sudhaus zu klein wäre. Es wird ja immer gesagt, da Tübingen hat kein großes Konzerthaus, das größte ist Sudhaus und das kann für große Acts, kann das nicht kostendeckend arbeiten oder sowas. Deswegen braucht Tübingen noch einen zusätzlichen Saal oder auch für die ganzen Chöre und sowas. Ich sehe das nicht so. Das Sudhaus wird umgebaut, kriegt sogar noch einen größeren Saal jetzt. Sie haben mit dem Saal, den sie jetzt schon haben, genug Probleme, den voll zu kriegen. Warum braucht man denn noch was Größeres, wo dann noch mehr Probleme, den voll zu kriegen sind? Naja.
Wie switchst du zwischen der traditionellen Trompetenmusik und eben auch dieser jungen Bandszene oder ein bisschen die alternative Art von Musik? Kannst du da ganz leicht umschalten? Schätzt du beides gleichermaßen oder ist es auch ein bisschen... schizophren manchmal.
Ach du, es ist das, was ich eben so mit meinem Bruder mache oder diese junge Bandszene oder auf der Jam-Session oder sowas, da mache ich einfach nur, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also da habe ich einfach Lust drauf, das mache ich einfach, weil ich so Lust habe, diese Musik zu machen. Und dann gibt es andererseits irgendwelche Jobs, wo man eingekauft wird als Trompeter. Und da muss man einfach so gut spielen, wie man es eben kann. Und man muss die Musik so zum Klingen bringen, als wäre es die eigene Musik, aber es ist eben nicht die eigene Musik. Und Ich sehe da jetzt, es ist halt der Unterschied, beim einen geht man zur Arbeit, beim anderen geht man auf Tour. Juhu! Ab heute geht's los. Ich freue mich schon total.
Heute Abend, was passiert alles live bei euch auf der Bühne nochmal, außer dass ihr eure Körper zeigt?
Ja, wir entkleiden uns auch langsam auf der Bühne. Also ich möchte nicht zu viel verraten, damit jetzt am Montag nicht alle schon wissen, was passiert.
Spezialkostüme, Garderobe?
Ja, auch das. Vor allem wenig Garderobe. Und dann, mein Bruder ist einfach ein Riesen-Showtalent. Man kann es nicht anders sagen. Ich beschränke mich mehr oder weniger aufs Musikmachen auf der Bühne, muss ich sagen. Also ich nehme auch selten mal mein Mikro in der Hand, sondern lasse meistens so im Mikrofonstativ und sowas. Habe auch viel zu tun, weil ich die ganzen Backing-Tracks mischen muss nebenher noch und Trompete spielen und singen und sowas. Mein Bruder, der Schlagzeug spielt, er ist eine Augenweide anzuschauen, weil er jongliert mit seinen Becken. Er macht auch öfter mal was kaputt oder klettert irgendwo drauf, was dann umfällt und sowas. Es ist oft nicht geplant und er hat sich schon mehrfach schlimm verletzt, aber er steht immer wieder auf. Ein Stehaufmännchen, mein Bruder. Nichts kann ihn umbringen.
Heimspiel in Tübingen, ist das immer ein bisschen was anderes, als dann auf Tour heute Abend in Schwäbisch Gmünd oder sonst wo zu sein?
Ja, es ist einerseits schöner, weil man ja auch mal seine Freunde irgendwie sehen will, wenn man auf Tour ist. Das ist natürlich toll, wenn man dann da alle treffen kann, wenn man zu Hause Station macht. Andererseits ist es natürlich, wenn man woanders spielt, ein Riesenvorteil, dass man sich benehmen kann wie die Axt im Walde und es wird nie auf einen zurückfallen, weil es ist, keiner kennt einen, keiner wird einen möglicherweise wiedersehen und sowas. Da kann man schon, ich sage jetzt mal, vor allem nach dem Konzert anders feiern.
Also ist Tübingen dann eher angezogene Handbremse?
Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Man muss dazu aber sagen, es ist Montagabend. Das heißt, wahrscheinlich hat das Publikum auch so ein bisschen die Handbremse angezogen. Schätze ich jetzt mal, man weiß es nicht. Aber nee. Handbremsen haben wir gar nicht.
Montag, 26. März, Münzgasse 13 in der Hausbar. Sensi, Simon and his brother. Und dann jetzt noch eine Vision, Träume. Wo geht die Reise hin für dich und deinen Bruder oder auch
du, das
Visionen?
Visionen, Träume. Ganz ehrlich, ich finde, das läuft alles so. Wie es läuft, ist super. Ich will jetzt nicht hier das nur noch machen. Weil so in der Dosierung, wie wir es jetzt gerade eben machen, macht es einfach tierisch Spaß, aber wenn wir jetzt im Jahr 100 Konzerte spielen müssten, um davon zu leben, vielleicht würde dann der Spaß irgendwann auf der Strecke bleiben. Und so ist es mir dann doch lieber, wie es ist.
Bisschen verteilen die Einkommen und jo. Spaß und Hobby.
Jo. So sieht's aus.
Und dann gibt's die nächsten Größenerfolge oder bei der nächsten Tour wieder die nächste Edition.
Wir arbeiten ja ständig hier an neuen Songs. Wir haben auch noch so ein paar auf Lager, die es jetzt auf das neueste Album nicht geschafft haben und auf das nächste dann wahrscheinlich schaffen werden. Wir machen einfach weiter das, was wir am besten können. Gut aussehen und Musik.
Da sind noch einige Pfeile im Köcher.
Klar doch.
Vielen Dank, dass du da warst, Simon.
Ich danke.
Wo kommt eigentlich das Sensi her?
Das ist, weil ich so sensibel bin. Ich bin einfach sehr empfindsam. Eine empfindsame Seele.
Sensi, Simon, aber wenn man es dann englisch ausspricht, ist es da dann wäre es ja eigentlich sensitive. Ja, würde ja auch funktionieren.
Aber sensitive ist so auch.
Ja, nee, aber sensible.
Sensible?
Wäre dann vernünftig.
Ah, stimmt.
Aber es ist ja nicht, ist ja nur die Vorsilbe.
Stimmt, tatsächlich. Sensible, englisch, du.
Captain Sensible. Gab es aber auch.
Du Hirn, du.
Ah ja, aber hätte ja auch
dass
was.
Du alles weißt.
Hätte ja auch ein anderer Stamm sein können.
Ja, nee, Sensi ist ja auch hier, wenn man sich ein bisschen in der Reggae-Musik auskennt, dann kommt man da auch schon auch auf andere Bedeutungen, die damit zu tun haben könnten.
Die Samenlose.
Aber ich, genau.
Sensimilla.
Sensimilla ohne Samen. Komischerweise im Reggae sagen sie dann Sensi und Sensimilla
eigentlich
ist
kommt
ja Spanisch.
Ja, vom spanischen Wort, ja.
Irre.
Wahnsinn. Was also wir
was
hier nochmal
sprachwissenschaftlich abgeht. Hier, man glaubt es gar nicht.
Hier im Radio. Ja, mhm. Wahnsinn. Also vielen Dank und toi toi toi. Schönes Konzert, schöne Tour.
Danke, danke.
Und auch ein Gruß an Bruder.
Das mache
Gruß daheim.
Danke, tschüss.
Ciao.